Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozentin Dr. Ramia Laber zum Thema Vom Flüchtlingskind zur habilitierten Sprachtherapeutin. Was du aus dieser besonderen Karriere lernen kannst. Viel Spaß beim Zuhören.
Und ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bei einem spannenden Thema, wie ich finde. Ramia Laber, du bist heute zu Gast bei uns. Schön, dass du da bist. Ich muss einmal ein bisschen ausholen, bevor du was sagst, Ramia, weil wir haben uns schon ein paar Mal versucht zu verabreden für diesen Podcast. Und die Geschichte ist ein bisschen länger. Wir haben uns auf der DGN kennengelernt. Das war, glaube ich, nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor. Und da warst du auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Und wir haben über Schluckdiagnostik gesprochen, unter anderem über die Fäßdiagnostik und so weiter und so weiter. Und da schließt sich der Kreis. Du bist nämlich an der Uniklinik in Frankfurt, leitest du die Sektion für Schluck- und Sprechdiagnostik. Und das bedeutet, dass du eine ziemliche Karriere hinter dir hast, muss man sagen. Du bist nämlich keine klassische Medizinerin, hast aber jetzt doch in diesem Bereich auch habilitiert. Du bist Sprachtherapeutin und das ist sozusagen der Eingangspunkt oder der Einstiegspunkt für uns, für dieses Gespräch heute, weil deine Reise, die du hinter dir hast, deine akademische Reise auch und deine berufliche Reise ist ziemlich spannend und ziemlich außergewöhnlich. Und als erstes würde ich dich gerne fragen, Ramia, ob du mal so ein bisschen erzählen könntest, wo du herkommst und wie das Ganze hier in Deutschland angefangen hat für dich mit einem medizinischen Fachberuf.
Ja, gerne. Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich bin mit 4 Jahren, also 1985, mit meiner Mutter, mit meinem älteren Bruder nach Deutschland eingereist. Mein Vater war schon vorher, 6 Monate vorher schon in Deutschland und hat uns dann letztendlich nachgeholt. Kurz zur Geschichte, also ich bin in Sri Lanka geboren, da aufgewachsen, bis ich 4 war. Und aufgrund des Bürgerkriegs in Sri Lanka, es gibt da ja 2 Volksgruppen, Sinhalesen und Tamilen, wir gehören zu der Minderheit der Tamilen, war die Situation so schwierig, dass mein Vater sich entschieden hat, letztendlich Sri Lanka zu verlassen und einen sicheren Ort zu suchen. Und da hat sich letztendlich Deutschland ergeben, weil er da jemand aus dem Dorf meines Vaters schon in Deutschland war. Und haben wir gedacht, fahren wir jetzt erstmal, gucken wir, dass wir in Deutschland ankommen. Und genau, 1985 sind wir letztendlich in Krefeld, in Terkeide. Das ist ein Flüchtlingsheim, was mitten in so einer Einfamiliensiedlung gebaut wurde. Ein bisschen klassisch, so wie man es jetzt auch aus dem Fernsehen kennt. Angekommen und haben da erstmal in einem Zimmer mit mehreren Leuten gewohnt, bis letztendlich, in dem Zeitraum ist auch, meine Mutter war schwanger, als sie nach Deutschland gekommen ist, da ist mein jüngerer Bruder auch geboren. Und dann war es so, dass mein Vater, der hat letztendlich für Amnesty International übersetzt, weil er sehr gut Englisch gesprochen hat. Und dann haben die gesehen, in welchen Umständen wir da so leben mit so einem Neugeborenen und haben uns so die erste Wohnung dann letztendlich organisiert, sodass wir dann das Flüchtlingsheim verlassen haben. Und genau, dann bin ich in Krefeld zur Schule gegangen und wir hatten lange einen nicht anerkannten Flüchtlingsstatus. Das heißt, es war immer so die Gefahr da, dass man abgeschoben wird. Lange eigentlich, sehr, sehr lange. Sodass ich, als ich in der Grundschule war, dann mein Vater irgendwann gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt nach Kanada weiter zu wandern, weil mein Vater, wie gesagt, sehr gut Englisch gesprochen hat und dachte, dass er dort bessere berufliche Perspektiven hat und weil unser Aufenthaltsstatus letztendlich nur geduldet war und er keine Perspektive hatte und es war ihm wichtig, dass wir jetzt irgendwie auch für die Schule, also dass wir da irgendwie eine Perspektive haben, so dass ich in der Schule dann nicht sagen durfte, dass ich am nächsten Tag nicht mehr wiederkomme. Und dann sind wir nach Hamburg und haben versucht, mit mehreren Tamilen letztendlich nach Kanada auszureisen, sind aber dabei schon in Hamburg von der Polizei. Ja, die haben da wahrscheinlich einen Tipp bekommen. Ich weiß noch, dass wir in einem Schiff waren und dann überall Taschenlampen geleuchtet haben und es hieß, wir wollen leise sein. Und am Ende wurden wir relativ viele Tamilen von der Polizei aufgegriffen und dann in eine Turnhalle gebracht und dann wieder zurück nach Krefeld. Und das war so der gescheiterte Versuch, nach Kanada weiter zu gehen. Ich bin nicht traurig, dass es nicht geklappt hat, mein Vater auch nicht. Und wir sind eigentlich hier in Deutschland sehr gut angekommen im Verlauf. Und ich bin dann hier ganz normal zur Schule gegangen, habe dann war ich auf einer Realschule, bin dann aufs Gymnasium, habe Abitur gemacht. Dann war so ein bisschen die Frage, was ich danach mache. Und mich hat der medizinische Bereich eigentlich schon immer interessiert, aber ich wollte irgendwie mehr am Patienten sein. Vielleicht auch so mit den eigenen Händen am Patienten arbeiten. Und dann habe ich mir erstmal in Nimwegen die Physiotherapieschule angeschaut, weil man das dort studieren konnte. Und ehrlich gesagt ist der Grund, dass ich das nicht gemacht habe, weil es hieß, dass man da gegenseitig die ganzen Übungen aneinander machen muss. Und ich war schon ziemlich verklemmt und habe gesagt, nee, das möchte ich jetzt nicht da in Unterwäsche stehen und irgendwie die einzelnen Untersuchungen aneinander machen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich meine, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so, wie ich jetzt erzähle, aber das war doch der Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, nee, das will ich jetzt doch nicht machen. Und dann hat meine Schwägerin, die hat damals in Köln studiert, Sonderpädagogik auf Lehramt. Und die hat mir gesagt, da gibt es einen Studiengang, der heißt Sprachheilpädagogik, ist das nichts für dich? Und dann habe ich mir das in Köln an der Universität angeschaut und wusste, das ist im medizinischen Bereich, man kann sich im Erwachsenenbereich letztendlich einen Schwerpunkt setzen, aber es ist irgendwie auch eine Arbeit mit den eigenen Händen so am Patienten. Es ist, und das hat mir dann irgendwie zugesagt und dann habe ich mich beworben und damals gab es noch die zentrale ZVS, also das gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, ne? Der entscheidet dann am Ende, auf welche Uni du zugewiesen wirst und genau, und dann habe ich in Dortmund Sprachheilpädagogik studiert, Schwerpunkt Erwachsenenbildung und habe dann mein Diplom in Pädagogik erworben und hatte ehrlicherweise noch gar nicht viel Neurologie zu dem Zeitpunkt gemacht.
Darf ich ganz kurz mal dazwischen fragen? Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten, mich würde das sehr interessieren. Du hast ja gesagt, du bist als Kind bist du ja hier hingekommen. Wenn du dich an diese frühe Zeit in Deutschland zurückerinnerst, was sind so deine Erinnerungen in Bezug auf Sprache und auf Integration und Bildung? Also wie, du hast es auch gesagt, du hattest ja zum Anfang auch nur so einen Status eines geduldeten Flüchtlings. Also das war ja wahrscheinlich etwas, was sehr unsicher für dich war und was dich bestimmt sehr belastet hat, vielleicht auch unbewusst belastet hat. Was sind da so deine Erinnerungen an diese Zeit?
Es ist schon so, dass damals Sprachangebote beispielsweise, sowas gab es einfach nicht, Sprachkurse. Lange wusste man eigentlich, sind diese Menschen da und man, wie der Begriff letztendlich auch sagt, man duldet die, aber es war, glaube ich, nicht so, dass man das Gefühl hatte, man sollte ein Teil prinzipiell dieser Gesellschaft werden. Und als ich meine, in 85 sind wir gekommen, also ich war, egal wo ich hingegangen bin, immer der einzige Mensch, der eine dunkle Hautfarbe hatte. Das ist immer, bin ich damit aufgefallen oder auch mein Bruder. Und es war für uns schon schwierig. Zum einen haben wir, glaube ich, schon viel Diskriminierung also erlebt, dass ich dann ganz oft auf der Straße, ich wusste, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, ich habe zum Beispiel nie eine Banane auf offener Straße gegessen, weil dann ich immer Affenlaute gehört habe. Das war für mich so normal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwann mal vor 2-3 Jahren habe ich mal eine Banane gegessen, gedacht, zum ersten Mal nicht so, so irgendwie das damit zu assoziieren. Und dann war es auch so, dass man nicht das Gefühl hatte, das ging da nur darum, dass man jetzt praktisch der Ausländer war, sondern es war für mich viel verbunden mit der Hautfarbe. Es waren jetzt auch andere Kinder, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Zu denen haben wir auch nicht gehört. Ne? Es war klar, ihr habt irgendwie eine dunkle Haut, diese Haut ist irgendwie dumm, dreckig, nicht so zivilisiert. Und das hat mich sehr umgetrieben und das hat mich auch dazu irgendwie gebracht, meinem Vater Vorwürfe zu machen. Ich gesagt habe, von all den Ländern auf der Welt, warum sind wir jetzt in einem Land, in dem die Menschen einfach eine andere Hautfarbe haben? Fast alle. Und mein Vater, das muss man sagen, hat nie ein schlechtes Wort über Deutschland gesprochen. Ich glaube, er hat deutlich mehr Diskriminierung erlebt als wir. Sondern hat immer gesagt, weißt du, ich bin hierher gekommen, ich hatte nichts, aber ihr durftet hier zur Schule gehen, kostenlos. Wir haben ein Dach über den Kopf und ihr habt was zu essen. Und ich muss hier nicht Sorge haben, dass meinen Kindern etwas passiert. Im Sinne von, dass sie von der Regierungstruppe mitgenommen werden oder sonst für Dinge, die einfach in Sri Lanka er auch selbst am eigenen Leib erlebt hat. Und da hat er mir gesagt, deswegen werde ich diesem Land auf ewig dankbar sein. Und das hat mein Vater eigentlich vom ersten Tag an uns so vorgelebt, dass wir dann auch in Situationen, in denen man vielleicht dazu neigt, schlechte Erfahrungen zu verallgemeinern, das ist ja so ein bisschen menschlich, wir immer einen Gegenpol hatten. Und ich hatte eigentlich sehr, sehr viele deutsche Freunde. Und besonders hervorzuheben ist unsere Nachbarin, Gisela hieß die, das war eine pensionierte Lehrerin. Und die hatte keine Kinder. Und wir waren so ein bisschen, ja, ich war unheimlich viel bei ihr. Sie hat dann mal gesagt, sie hat selbst gemalt und hat gedacht, sie könnte mir so ein bisschen beibringen, auch selber zu zeichnen. Hat aber gesagt, du hast überhaupt keine Geduld, es funktioniert nicht. Und hat mir dann immer, ich durfte dann zu ihr in die Wohnung und dann runter in den Keller und mir ein Buch ausleihen. Wenn ich das zu Ende gelesen habe, habe ich es dann wieder zurückgebracht, dann durfte ich mir das nächste Buch aus dem Keller, aus ihrer kleinen Bibliothek nehmen. Und darüber habe ich, sie hat uns Ausflüge gemacht, Fahrradtouren, sodass wir extremst vielen und eigentlich guten Umgang einfach auch mit dem positiven, also immer einen positiven Kontrast einfach auch zu den negativen Erlebnissen hatten. Und das hat uns dann auch geholfen, dass das, was mein Vater gesagt hat, nicht leere Worthülsen sind, sondern das war dann auch mit Inhalt gefüllt. Nur meine erste beste Freundin, die weiß ich noch genau, Katja Schneider, das mit der hatte ich noch, ich das erste Mal bei denen war und dann Nudeln gegessen hat und dachte, das schmeckt irgendwie seltsam. Mit Maggi, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch seltsam. Und genau, und dann waren wir manchmal auf Geburtstagen eingeladen, habe ich schon gemerkt, das Essen, also wir haben dann immer Toast mit Butter gegessen, weil uns das deutsche Essen irgendwie nicht schmeckte. Das weiß ich noch ganz lange. Ja, und ich meine, das hat sich alles dann mehr und mehr gewandelt. Und ich glaube, dass es wichtig war, jemanden zu haben, der einem hilft, einzelne Erfahrungen nie zu generalisieren, sondern ein Stück weiter irgendwie zu schauen. Und da waren meine Eltern, muss ich schon sagen, dass die gelungene Integration einfach sehr, ich meinen Eltern zu verdanken habe und was sie uns vorgelebt haben.
Wenn wir jetzt so ein bisschen weiterschauen, du hast gesagt, dass du dann in den Niederlanden studiert hast. Du wolltest. Darf ich dich unterbrochen? Ja. Ah nee, die stimmt. Du wolltest in den Niederlanden studieren, aber du hast es dann nach Köln. In Köln hast du geschaut.
Genau, ja, okay. In den Niederlanden Physiotherapie. Das war so der erste.
Sorry.
Nee, überhaupt nicht schlimm, aber ich wollte initial Physiotherapeutin werden.
Ja. Und dann hat es dich aber doch in den Bereich der Sprachheilpädagogik geholt.
Ja.
Und da würde es mich auch nochmal interessieren, also du bist ja auch noch eine Frau und du hast diesen Sonderstatus gehabt als Mensch aus einer anderen Kultur, der anders, eine andere Hautfarbe hatte oder immer noch hat natürlich auch. wie ist das dann weitergegangen? Also jetzt im Bereich des Studiums hast du da auch das Gefühl gehabt, du hattest es schwerer als die anderen?
Also ich muss sagen, dass Dortmund ist ja mitten im Pott. Dementsprechend war das sehr, sehr vielfältig und bunt. Und ich hatte viel, also in meiner privaten Zeit habe ich sehr viel mit den BWLern und VWLern und so eher viel Kontakt gehabt als mit den Leuten aus meinem eigenen Studium. Es war dann eher, weiß ich auch nicht, warum sich das so ergeben hat, aber das habe ich da ehrlicherweise deutlich weniger empfunden. Ich meine, es gab schon Zeiten, in denen Dortmund, das weiß man vielleicht auch so ein bisschen, Dortmund hat ja eine sehr organisierte rechtsradikale Community. Also es gab dann einfach auch Läden, in denen offensichtlich ein Donnerschlag, da konnte man irgendwie Springerstiefel kaufen und ich habe während des Studiums eigentlich wenig davon mitbekommen. Es war ich nie damit besonders konfrontiert.
Dortmund, da hast du studiert dann?
Ja.
Ah, sorry, weil ich hatte das so verstanden, dass du in Köln studiert hast, aber du hast in Dortmund studiert.
Ja, ich hatte mir in Köln den Studiengang angeschaut, weil meine Schwägerin in Köln studiert hat.
Ja.
Und dann hat aber die ZVS entschieden, dass ich, Köln war natürlich beliebter, keiner wollte nach Dortmund und deswegen habe ich dann, das mich das losgetroffen, dass ich dann in Dortmund zugewiesen bekommen habe.
Ja. Und deine Familie hat weiterhin aber in Krefeld gelebt?
Genau, ja.
Okay, okay. Und Dortmund war für dich, und ich kenne Dortmund sehr gut, weil ich auch in der Nähe von Dortmund aufgewachsen bin, war für dich aber so ein Spannungsfeld zwischen dieser schon starken rechtsradikalen Szene und aber auch diesem Schmelztiegel, für den das Ruhrgebiet ja auch bekannt ist. Also viele unterschiedliche Kulturen, die da zusammenleben und in vielen Fällen ja auch gut zusammenleben. Kann man das so sagen?
Genau, also im Studium selbst, muss ich sagen, war das Thema für mich lange wieder weit weg. Ja, es war auch so die Zeit, in der, also ich habe in Dortmund gelebt, dass die WM in Deutschland war. Und es war ganz witzig, weil immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in den Rewe-Markt gegangen bin, haben die Leute dann auf Englisch dann gefragt, Welcome to Germany. Und haben dann immer gedacht, dass ich eine von den Menschen bin, die jetzt irgendwie aus dem Ausland da sind. Und dann waren da manchmal Leute, die gesagt haben, ich bin ja riesig, ich habe ja früher Fußball gespielt und bin Brasilien-Fan, dann sind wir mal mit Trikots rumgelaufen und dann haben alle gedacht, ach, ihr seht aus wie Brasilianerin, wir wollen nochmal ein Foto mit euch machen. Das war irgendwie so eine ganz, also es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre in Dortmund. Und es war auch eine Zeit, in der diese ganze, ich bin vielleicht anders, ich habe eine andere Hautfarbe, sehr, sehr weit weg war. Und zum ersten Mal habe ich so richtig gemerkt, dass, wenn man mich gefragt hat, irgendwie, woher du kommst oder so, ich auch irgendwie mich wohl dabei gefühlt hat oder auch nicht wohl, aber im Sinne von, ist ein Stück meiner Identität geworden, zu sagen, ja, ich bin auch zum gewissen Grad Deutsche. Ja, das habe ich gemerkt, das war so, 2000 habe ich angefangen zu studieren, so 2000 bis 2005. Das war, glaube ich, für alle eine ganz schöne Zeit in Deutschland im Sinne von, ja, diese ganzen Themen waren da nicht unbedingt so aktuell. Und ich habe dann angefangen, in Dortmund in der Praxis zu arbeiten und habe konsularisch dann auch ein kleines Krankenhaus betreut. Und da muss man sagen, sind mir schon nochmal Sachen begegnet, die mir jetzt so oft noch nicht in Frankfurt passiert sind. Dass Patienten die Behandlung abgelehnt haben, dass die Angehörigen dann nicht wollten, dass ich jemanden behandle, dass dann jemand gesagt hat, ach, den Führer, den habe ich ja gar nicht mehr kennengelernt, aber dass man so perplex dann da steht und denkt, über wen spricht der denn? Und manche waren auch Praktikanten dabei, die waren dann völlig geschockt, weil sie, glaube ich, zum ersten Mal dann plötzlich damit konfrontiert waren. Dann macht man natürlich auch Hausbesuche, also es ist, glaube ich, nochmal ein anderes Klientel und die Praxis war auch so im Norden Dortmunds, das heißt, die Hausbesuche etc. war schon so in einem Viertel teilweise, in dem jetzt auch man wusste, okay, da ballen sich auch bestimmte Ansichten, also Menschen, die mit bestimmten Ansichten leben. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, da ist meine Hautfarbe und wer ich bin ein Problem. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich damit kein Problem mehr. Für mich war das hat mich emotional ehrlicherweise nicht mehr tangiert. Ich habe dann gesagt, okay, also ich habe ja keinen Nachteil davon, wenn ich sie nicht behandle. Ich denke eher, sie haben einen Nachteil davon, aber das ist eine Entscheidung, die sie tragen müssen. Also da konnte ich mich sehr gut von distanzieren, ohne dass mich das emotional getroffen hat.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann war das Studium an sich erstmal kein, also da hast du dich nicht wesentlich diskriminiert oder so gefühlt, aber du hattest dann sozusagen im beruflichen Kontext nochmal die ein oder andere Begegnung, wo du unangenehme Berührungspunkte hattest. Gab es oder was hat dich in solchen Situationen dazu bewogen oder darin bestärkt, weiterzumachen? Also gab es Gedanken oder Glaubenssätze, die dich dann irgendwie dazu bewogen haben, dran zu bleiben und dich vielleicht eher herausgefordert zu fühlen?
Ich glaube, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, ob man sich selbst gefunden hat und wie sehr man sich selbst akzeptiert hat. Und das war eine Zeit, in der ich ja mein Studium erfolgreich beendet hatte. Das war auch innerhalb der tamilischen Gesellschaft, so die erste Generation an Akademikern. Ich war stolz auf meinen Werdegang und meine Eltern waren eigentlich sehr, sehr glücklich und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es einfacher ist, diese Dinge von sich zu weisen, wenn man ein bisschen mehr in sich ruht. Und es war natürlich mit 25, 26 war ich näher dem, zu wissen, wer ich bin und was mich ausmacht und dass vielleicht nicht andere mich definieren als mit, ja, vor allem als Kind, aber auch in dem Alter, also Schulzeiten und auch das Abiturzeit war für mich nicht so einfach. Ich war, also kurz zurück, ich war sehr, also in Krefeld auf einem, würde ich sagen, ein bisschen elitäreren Gymnasium und da war das schon nochmal Thema, ne? Erst so mit den Händen, ihr seid nicht zivilisiert. Das sind so Dinge, die mir auch der Lehrer zum Beispiel auch gesagt hat, ne? Und da habe ich gemerkt, so mit 25, 26 habe ich irgendwie, war ich in mir ruhend eine selbstbewusste Frau geworden. Und dann ist es einfacher, solche Dinge nicht so sehr an einen nicht definieren und nicht bestimmen. Ein Stück weit hat sicherlich auch haben meine Eltern, ich habe eine sehr willensstarke, sehr taffe Mutter, die einfach auch sich hat nie irgendwie so unterkriegen lassen. Und so die, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wahrgenommen. Das war dann alles am Ende, als ich meine Habil-Danksagung so ein bisschen vorbereitet habe, kamen diese Gedanken. Aber das ist schon ein Grundstein, den man, glaube ich, als Eltern legen kann, dass die Kinder sich selbst lieben und sich selbst irgendwie nicht so kritisch sehen. Also so ein gesundes Selbstbewusstsein, sich Dinge zuzutrauen. Und mein Vater hat immer hervorgerufen, welche Chancen dieses Land uns bietet und wusste, das hat er auch immer gesagt, du musst sicherlich mehr arbeiten, du musst, aber das ist eine riesige Chance, die du hast. Und guck mal, du bist jetzt noch nicht mal, das ist nicht mal deine Muttersprache und du bist jetzt Sprachtherapeutin. Also das ist ja auch etwas, wenn das, ne, du hast einen Job, das heißt, egal was wir Leute sagen, dass man hier diskriminiert oder sonst was wird, ne, also am Ende hast du dein Diplom und das definiert deine Leistung und das andere wiegt dann nicht mehr auf. Das hat mein Vater auch immer ganz, ne, stolz dann irgendwie auch den anderen Leuten innerhalb der tamilischen Community auch motivierend gesagt, ne, wenn die Angst hatten, dass ihre Kinder vielleicht nicht so weit kommen.
Jetzt hast du ja mit dem Studium und dem Abschluss hast du ja nicht Schluss gemacht. Du bist ja deinen Weg weitergegangen. Du hast dich habilitiert und ich habe es am Anfang gesagt, du leitest eine Abteilung an der großen Uniklinik in Frankfurt. Wenn man da mal auf der Internetseite schaut, da sind viele namhafte Menschen, die da arbeiten, Professoren und so weiter und so weiter. Nimm uns da bitte nochmal mit rein. Wie war der Weg dahin, also was hat dich motiviert, da jetzt so weiterzugehen, erstens? Und zweitens, was waren vielleicht da so die Schwierigkeiten, die du erlebt hast? Gab es welche oder war das wie so ein Selbstläufer dann, als das mit dem Studium alles schon hinter dir war?
Nicht Selbstläufer war es. Letztendlich nicht, das waren, glaube ich, nochmal andere Schwierigkeiten, die vielleicht eine andere Art von möglicherweise Herausforderung oder auch Konfrontation mit bestimmten Diskriminationen anderer Natur mit sich gezogen hatten. Also ich wollte eigentlich immer gerne Forschung machen. Ich habe irgendwie mich immer für die Neurologie interessiert und ich habe mich dann beworben in der Uniklinik in Köln, also irgendwie hatte ich es dann mit Köln, war dann in der zweiten Runde und in der dritten Runde haben sie mir gesagt, ich hätte zu wenig klinische Erfahrung, sie würden mich nicht nehmen wollen. Und ich hatte in Frankfurt in der HNO Praktikum gemacht. Und dann rief mich halt irgendwann jemand aus Frankfurt an, von der Pflegedienstleitung, und hat gesagt, ob ich da jetzt irgendwie auf der Schlaganfallstation anfangen möchte zu arbeiten. Weil sie in der HNO nachgefragt hätten und da hätte jemand gesagt, das war eine Praktikantin, die würde er empfehlen. Und für mich war das ehrlicherweise so, dass ich echt noch gehofft hatte, in Köln diesen Job zu bekommen. Ist natürlich auch irgendwie näher bei meiner Familie und einem Bundesland, was ich auch kenne. Und Frankfurt hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Klar habe ich da Praktikum gemacht, aber ja. Und dann stand ich vor der Entscheidung, mache ich das oder nicht. Und auch war wieder mein Vater, der ganz klar gesagt, du gehst jetzt nach Frankfurt, weil wiederkommen kannst du immer. In der Praxis wirst du auch immer wieder einen Job bekommen. Aber du wolltest an der Uniklinik arbeiten, die Tür hat sich geöffnet. und du versuchst es. Und wenn nicht, kommst du einfach wieder zurück. Manchmal muss man ja einfach so jemanden haben, der so pragmatisch einem diese Dinge sagt. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Und dann bin ich nach Frankfurt und habe da, also Frankfurt ist ja super schwierig, eine Wohnung zu finden, in so einem Wohnheim gewohnt. Ich hatte kein eigenes Bad. Meine Mutter hat gesagt, du hältst hier wahrscheinlich 2 Tage aus. Ich habe da am Ende 6 Monate drin gelebt, weil ich eigentlich nur in der Klinik war. Also ich bin dort die erste Sprachtherapeutin gewesen, die Vollzeit angestellt wurde für die Schlaganfallstation. Das fing so gerade an mit der Schlaganfallkomplexbehandlung und man brauchte da jemanden, der die Sachen unterzeichnet. Also die haben mich jetzt nicht angenommen, weil sie gedacht haben, weiß ich nicht. Die haben einfach jemanden gesucht und über Kontakte und das war, glaube ich, der einfachste Weg. Und ich bin dann dorthin und hatte praktisch keine Infrastruktur. Also die Konsile der Logopädie standen noch auf so einem Schein. Der wurde dann immer abgeheftet und auf der Stroke-Unit im Pflegestationszimmer dann oben auf so einen Schrank gestellt. Da musste ich immer hochklettern, das abheften. Es gab die Logopädie einfach nicht in der elektronischen Patientenakte. Ne? Also im Orbis gab es das nicht. Und ja, dann habe ich halt angefangen, diese ganzen Strukturen irgendwie zu etablieren. Das ist einmal die ganzen Formulare praktisch online in der Akte verzeichnet waren. Dann habe ich versucht, so das, die ersten Schritte des Dysphagie-Management auf der Stroke-Unit zu etablieren. Und dann hat man irgendwann das FACE-Gerät gekauft. Also das war schon praktisch genehmigt, noch bevor ich da war. Und dann habe ich irgendwann nach 6 Monaten ein Büro bekommen und das Gerät. Und dann war praktisch so die Idee, jetzt fangen wir an zu endoskopieren. Und das ist auch etwas, was ich so von meinen Eltern miterlebt bekommen habe. Also meine Mutter, die ist einfach sehr, also die rennt einfach los und denkt, irgendwie komme ich an. So ein bisschen. Das ist nicht immer so richtig, aber oft, die ist da jetzt nicht so, dass sie sich verängstigen lässt. Und mein Vater, der war halt immer so, dass wenn irgendwas kaputt gegangen ist und ich gesagt habe, kannst du es reparieren, dann muss ich mich daneben setzen und erstmal verstehen, was da kaputt ist. Das hat mich immer sehr gelangweilt. Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, das ich wissen wollte, wenn jemand nicht schlucken kann, warum. Und so ist beides so ein bisschen zusammengekommen, dass ich angefangen habe, die ersten Endoskopien zu machen und ja, viel nachgelesen habe und viel versucht habe, nachzudenken und die Sachen mir zu erschließen. Und dann kam eigentlich schon recht schnell, also 2008 habe ich dort angefangen zu arbeiten und 2019, also nach 2 Jahren, nachdem so alles so ein bisschen etabliert war, habe ich gedacht, ich würde gern promovieren. Und ich wusste nicht, dass man auch mit, also dass es verschiedene Wege gibt zur Promotion. Ich habe mir den Weg ausgesucht, dass ich 110 Schlaganfallpatienten prospektiv untersucht habe. Was dann auch natürlich sehr lange gedauert hat. Und ich denke, dass man am Anfang so gedacht hat, ah ja, die macht ganz gute klinische Versorgung, die promoviert, das ist jetzt auch schon mal ganz gut, unterstützen wir sie jetzt. Und mich hat machen lassen. Und gedacht, ah ja, vielleicht kommt da irgendwann so ein Paper raus, ist auch in Ordnung und unterstützen wir. Der damalige Chef, Professor Steinmetz, der war jemand, der hat praktisch, das ist auch etwas, was mir sehr weitergeholfen hat, der war jemand, mit dem konnte man über alles diskutieren. Und es war nie so, dass er gesagt hat, ich habe recht, weil ich der Chef bin, sondern man konnte ihn immer mit Wissenschaft und guten Argumenten auch mal überzeugen oder auch bewegen, Dinge anders so zu machen. Und dann hat man gemerkt, die Logopädie ist nicht nur auf der Stroke-Unit wichtig, sondern auch im Bereich vieler neurologischer Erkrankungen, Parkinson und Myasthenie und das, was die Neurologen können, am Gang vielleicht zuzuordnen, wo die Läsion oder welche Erkrankung das ist, kann man auch mit der Sprache, mit dem Sprechen und dem Schlucken. Und so wurde letztendlich auch investiert, dass wir letztendlich mehr Stellen bekommen haben. Und dann hat man gemerkt, es gibt Patienten, die muss man eigentlich ambulant noch weiter betreuen. Und dann haben wir so langsam angefangen, die Dysphagie-Ambulanz aufzubauen. Und ja, nach der Promotion dann dachte ich erstmal, jetzt ist es gut. Jetzt, wie man das so denkt, wenn man so eine Doktorarbeit nicht abgegeben hat. Ja, aber mir macht die Forschung halt so viel Spaß. Und ich finde, in der klinischen Alltag gibt es so viele Fragen. Und ich finde es immer frustrierend, wenn man keine Antworten hat. Und im Bereich der Dysphagie ist halt einfach, was wissenschaftlich noch sehr, sehr vieles noch nicht gut charakterisiert und so, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich halt weiter aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und ja, kurz und zur Schwierigkeit, in dieser ganzen Zeit war eigentlich meine Herkunft, meine Hautfarbe, all diese Dinge haben da eigentlich, also Frankfurt ist ja noch, also in Frankfurt geht man ja wirklich unter, ne? Und manchmal findet man so Anonymität einfach schön, ne? Also in Frankfurt ist eigentlich, deswegen liebe ich auch einfach Frankfurt und lebe auch gerne hier. Und da war es manchmal dann eher sowas, dass man gemerkt hat, da ist noch ein Unterschied zwischen dem Geschlecht. Also es gibt da schon Dinge, die vielleicht was mit deinem Geschlecht zu tun haben. Und das war für mich vorher eigentlich nicht so ein Thema gewesen.
Und das hast du, also war das so ein subtiles Gefühl, das du dann hattest, dass du da anders behandelt wurdest? Oder konntest du das, kannst du das irgendwie an Beispielen so ein bisschen erläutern? Oder?
Ja, ich glaube, dass man als Frau natürlich, also einfach so Zitate, wie dass man sagt, ach, du kannst ja mit allem habilitieren, ne? Du bist eine Frau. Oder das ist dann schon, also ich war jetzt auf vielen Vorträgen und es ist nicht nur, wenn es ich das bin, aber es fällt schon immer wieder auf, dass bei den Männern alle Titel genannt werden und ich dann Frau Lapa bin. Was ich jetzt, also mir ist nicht wichtig, dass man mich den Titel anspricht, aber dass man so denkt, ne, also ist das ein Automatismus, dass der Mann halt immer die Titel zum Namen automatisiert ist und bei der Frau halt nicht. Das fällt mir dann schon immer wieder auf. Und ich denke schon, dass, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber dass man tendenziell als Frau schon neigt, sehr selbstkritisch zu sein und auch nicht immer in alles mit einem enormen Selbstbewusstsein, einer breiten Brust so ein bisschen reingeht. Das gilt nicht für jede Frau und das gilt auch nicht für jeden Mann. Aber das merkt man immer wieder, dass es Situationen gibt, in denen einfach, ja, ich viel, viel, viel häufiger den Fehler so bei mir und bei, oder suche oder viel zu sehr zurückhaltender vielleicht bin mit dem, was ich kann und mache. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren einfach auch gelernt, dass es auch gut und wichtig ist. Und als Frau muss man natürlich auch mal aufpassen, dass man nicht dann so, dass die Leute nicht vermittelt bekommen, ach, die nervt und die ist so emotional oder, ne, ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die eigentlich sehr gut und ich glaube, ich würde mich auch dazu zählen, Dinge benennen können und auch ansprechen können. Ich bin eigentlich sehr, jetzt fällt mir das Wort konfrontativ, das ist ja eigentlich schon wieder negativ behaftet, aber ich kann eigentlich ganz gut auch Dinge ansprechen und auch Lösungen vorschlagen und habe eigentlich so viel Probleme, Dinge auch zu benennen und ich habe, glaube ich, auch hoffe ich, das irgendwie geschafft, dieses Fach der Logopädie, was ja zwischen den ganzen verschiedenen Disziplinen ist und auch manchmal so konkurrierende Ziele hat. Ja, wir sagen manchmal, der braucht eine Magensonde, dann heißt es, ah, der zieht sich 100 Mal, der Arzt wird den am liebsten ohne Magensonde direkt verlegen, weil er Bettendruck hat. Das sind ja alles so Situationen, in denen es wichtig auch ist, irgendwie miteinander zu arbeiten, klar, seine Ansichten durchzusetzen im Sinne, wie es medizinisch sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite auch kommunikativ und respektvoll miteinander umzugehen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte, aber auf jeden Fall sind das so Dinge, die ich jetzt auch dann gelernt habe, mit der Zeit Sachen anzusprechen und mich dahingehend auch zu entwickeln und auch vielleicht die positiven Attribute, die man auch manchmal als Frau so hat, als nicht. Das, ja, also jetzt sind wir natürlich sehr in den Klischees, aber wenn ich mit vielen Kolleginnen spreche, das ist nicht etwas, das man sagt, das ist so ungewöhnlich. Ne? Also dass ähnliche Gedanken, die ich hatte, jetzt auch jüngere Kolleginnen sagen, und ich kann die da eigentlich ganz gut abholen und sagen, das habe ich auch so erlebt und gehe damit so und so um. Und ich glaube, da versteht man so als Frau schon mehr einander und ist ja auch nochmal mit anderen Dingen konfrontiert, sei es jetzt, wie geht es weiter mit der Familie und Vereinbarkeit, das ist ja auch nicht nur ein reines Frauenthema, sondern für mich immer ein Familienthema. Aber auch dann zu sagen, es betrifft nicht nur mich als Frau, sondern eigentlich ist es keine, ist das Familienförderung und nicht Frauenförderung, wenn ich möchte, dass, ja, dass diese Bedingungen praktisch, ne, das habe ich auch zu meinem Mann letztendlich gesagt, es geht nicht um Vereinbarkeit von Familie für die Frau, sondern, also Kinder und Frau, sondern es geht um Vereinbarkeit von Familie für beide Geschlechter. Ja.
Jetzt kann man ja wirklich deinen Karriereweg als gutes Beispiel nehmen, um Mut zu machen, finde ich. Du hast es vorhin, oder dein Vater hat es so schön gesagt, du kommst aus einem fremden Land und konntest am Anfang gar nicht die Sprache hier sprechen und jetzt bist du wirklich diplomierte und promovierte und habilitierte Sprachheilpädagogin und trotzdem wäre es ja vielleicht nochmal wichtig, dich zu fragen, du hast diesen Weg hinter dich gebracht, du hast das alles geschafft. Wenn man jetzt anderen, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen sind, Mut machen möchte, was könnten die vielleicht an Hürden umgehen, die du hattest, die oder Fehler umgehen, die du gemacht hast, die diese Kolleginnen oder Kollegen möglicherweise noch vor sich haben?
Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, dass es wichtig ist, zum einen nicht andere Menschen definieren zu lassen, was man ist und wer man ist. Das ist nicht einfach und das ist jetzt auch nicht etwas, was man von jetzt auf gleich lernt. Aber man sollte sich Dinge, mit denen man sich konfrontiert sieht, sei es Vorurteile oder auch bestimmte Attribute, die sollte man sich nicht anziehen, ja, sondern ehrlicherweise sich auch mit Menschen umgeben, die einem auch die anderen Perspektiven des Lebens zeigen. Ich glaube, wenn man vielleicht aufwächst und Vorurteile erlebt, die auch berechtigt sind oder Situationen hat, in denen man wirklich auch diskriminiert wurde, neigt man manchmal dazu, sehr, auch viele Situationen nur noch darauf zu beziehen. Ja, also es gab im Studium auch Situationen, in denen ich jetzt kritisiert wurde oder gelobt wurde und ich kann jetzt nicht sagen, diese Kritik ist immer nur dem geschuldet, woher ich komme oder was ich mache. Das ist mal ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren. Das ist die eine Sache. Und ich glaube, wir müssen uns einfach alle bewusst machen, was für ein hohes Gut wir haben. Und das war auch etwas, was ich auf meiner Danksagung gesagt habe. Wir leben in einem Land, in dem Bildung kostenlos ist, in dem wir die Möglichkeit haben, Beruf und Berufung steht sehr nah beieinander. Ja, wir haben diese Freiheit. Und das ist so ein hohes Gut, dass man sich immer wieder dafür entscheiden kann und das zu schätzen weiß. Und dann, glaube ich, kann man auch erscheinen alle Hürden oder fast nichtig, würde ich sagen, wenn man das immer in Relation setzt. Und es hilft mir natürlich, das in Relation zu setzen, weil ich weiß, mein Weg, so wie ich bin, vielleicht mit allen, na, also man kann ja sagen, ich jetzt habilitiert, ist vielleicht schlau oder nicht. Es ist egal, wie schlau ich bin oder nicht, in Sri Lanka wäre ich nicht da, wo ich jetzt hier bin. Also die Umstände haben das definiert, dass ich in Sri Lanka nicht Sprachtherapie studiert hätte, nicht promoviert und nicht habilitiert. Und das ist, glaube ich, das, was mich enorm wieder immer durch alles durchträgt, zu sagen, das ist so eine riesige Ressource, die ich habe. Und ich kann daraus alles ziehen, was ich brauche und möchte. Und ich lasse mich jetzt auch nicht von irgendjemandem, der jetzt mir bestimmte Dinge abspricht oder nicht, abhalten.
Sehr gut. Gut, dass du das so machst.
War das so abstrakt?
Nö. Also ich hatte jetzt auch keine Punkte-Antwort erwartet, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ich glaube, dass das einfach ganz viel mit Haltung zu tun hat. Und deswegen finde ich die Antwort super. Was mir gerade noch mal in den Kopf gekommen ist, was ich dich auch gerne noch mal fragen wollte, ich merke, ich könnte dich ganz viel fragen und wir könnten ganz tief in diese Thematik auch reingehen. Aber die Frage ist ja, was können die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen von deiner Geschichte? Hast du eigentlich, du leitest ja diese Sektion, also du hast ja schon auch eine Führungsposition bei deiner Arbeit. Hat dich dein Karriereweg auch sozusagen zu einer besonderen Führungskraft gemacht? Also achtest du zum Beispiel auch darauf, dass Diversität zum Beispiel eine große Rolle spielt oder dass Gleichberechtigung eine große Rolle spielt? Ist das was, was da Einzug gefunden hat?
Also Gleichberechtigung, klar, aber man muss halt sagen, dass numerisch Männer, die Sprachtherapeuten sind, fast die Minderheit sind, sodass unser Team nur aus Frauen besteht. Aber kategorisch, wenn wir natürlich keine Männer ausschließen. Diversität, also ich sehe, wenn sich jemand bei uns bewirbt, eigentlich nicht den Unterschied im Sinne von, ich glaube, das ist wichtig, was derjenige kann und was er möchte. Also das ist mir extrem wichtig. Wir arbeiten sehr, sehr viel und man kriegt sehr viel zurück. Aber man muss irgendwie ein bisschen die Arbeit lieben. Und ich glaube, dass am Ende ein Team von noch 4 Mitarbeitern, dass die alle schon ihren Job sehr, sehr gerne machen und irgendwie schon auch ein bisschen dafür brennen. Das muss man auch, wenn man unter den Umständen, glaube ich, auch für das Gehalt in diesem Setting, auch mit dem Druck, den sie dann teilweise auch mit vielen Untersuchungen und Verantwortung haben. Aber was ich schon merke, ist, ich habe eine andere Perspektive, die ich versuche auch zu teilen im Umgang mit vielleicht Angehörigen oder mit dem Begleiten vom Sterben oder, ne, das sind schon Sachen, bei denen ich merke, es ist gut, in 2 Kulturen aufzuwachsen, weil es hilft, die eigene Kultur, jeweils die andere Kultur auch kritisch zu hinterfragen. Und das hat man nicht, wenn man nur eine Kultur irgendwie kennt. Und das merke ich schon, dass wenn man irgendwie sagt, ah, jetzt sind da 20 Leute, die wollen sich irgendwie verabschieden, ne, dass ich denke, ja, also in Sri Lanka geht das ganze Dorf auf eine Beerdigung aus Respekt. Und wenn man da nicht hingeht, dann ist das respektlos. Ja, also meine Eltern gehen, und in Deutschland ist es natürlich so, dass man nie auf eine Beerdigung von jemandem gehen würde, den man nicht kennt. Und das ist ja für beides für sich genommen, ja, richtig. Aber wenn derjenige aus einer anderen Kultur denkt, ach, wie, da waren jetzt 3 Leute auf deiner Beerdigung, hast du dann niemanden, also was warst du dann vielleicht für ein Mensch? Das ist genauso falsch wie umgekehrt zu sagen, ah, jetzt stehen da 20 Angehörige, die wollen sich jetzt alle von dem verabschieden, was soll das? Und das sind, glaube ich, schon so Dinge, die dadurch, dass ich diese verschiedenen Kulturen kenne und auch, na, mein Mann kommt aus Deutschland, meine beiden Brüder haben deutsche Frauen, also wir sind alle total in den Kulturen vermischt und haben einfach aus beiden das Positive gezogen. Das ist vielleicht auch so eine Floskel, aber das stimmt wirklich. Also es ist wirklich schön aus beiden. Na, ja, mein Mann sagt, du könntest auch mal die deutsche Pünktlichkeit vielleicht auch mal die aneignen, aber das merke ich, das spielt eine Rolle und dass ich manchmal schon auch die Kollegen aus anderen Kulturen oder vielleicht auch ein bisschen noch mehr sehe oder vielleicht ein bisschen mehr mal auch ansprechen kann oder vielleicht die in mir auch jemanden sehen, mit dem sie über bestimmte Dinge mal reden können. Also das merke ich auch. Ne? Und das ist auch ganz gut so. Und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, wichtig, gibt es Situationen, in denen auch Kollegen, die vielleicht nicht so einen Hintergrund haben oder Deutsche sind, lernen, was manchmal doch verletzend sein kann, ohne dass das verletzend gemeint war, weil man vielleicht den Kontext nicht kennt. Und deswegen glaube ich schon, das ist so vielleicht die Bereicherung an Diversität oder wie mein Hintergrund so ein bisschen auch in meiner Arbeitsstelle mitwirkt.
Würdest du sagen, dass du am Ende deiner Karriereleiter schon angekommen bist oder was hast du jetzt noch vor?
Ja, meine Mutter wird sich das manchmal wünschen. Die sagt, es reicht doch. Jetzt schreibt, wenn sie mich da abends immer noch am PC sitzen sieht. Ja, also nach der Habilitation muss ich schon sagen, war es eine gewisse Entlastung, weil dieses ist immer so nervig und man denkt, ach, man braucht noch ein Paper, musst du diese Habil schreiben. Das ist auch etwas, so ein bisschen kennt man ja von der Doktorarbeit, man will es irgendwie abgeschlossen haben. Und jetzt mache ich einfach die Projekte, die mir Spaß machen. Und es sind jetzt auch nicht wenige. Ich glaube, die Dysphagie ist so ein wichtiges Fach. Wir haben sie beim Schlaganfall verstanden und Strukturen etabliert. Aber wenn ich zum Beispiel an die ganzen autoimmunbedingten Dysphagien denke, wie wichtig da einfach, ja, also gerade mit den neuen Leitlinien von der Myasthenie, Symptomkontrolle, Beurteilung der Krankheitsaktivität, da braucht man die dezidierte Dysphagie-Diagnostik und auch die Therapiesteuerung durch die FES. Also fallen mir hunderte von Sachen ein, die wir weiter untersuchen. Und ich habe ja jetzt ist auch nochmal wirklich was Schönes, ein Chefwechsel hinter mir, was, da weiß man ja auch nie, wie es so ist, wenn man vorher auch in so einer, wie sagt man, so einer, ja, das ist ja irgendwie so, es ist ja nicht in allen Kliniken so eine etablierte Sektion für Sprach- und Schluckdiagnostik, die sehr autark ihre Sachen macht, ihre eigene Ambulanz und sowas hat, da weiß man auch nie, was auf einen zukommt. Und jetzt habe ich mit Professor Grefkes, der übrigens auch in Köln vorher war, also das dritte Mal, dass wir jetzt nach Köln kommen, auch jemanden gefunden, der das sehr, sehr wertschätzt und die Arbeit sehr unterstützt und auch mich da irgendwie fördert und auch fordert, sodass ja auch das nochmal ein Zuspruch für unsere Arbeit ist und ich da jetzt nicht nochmal neu anfangen musste, um mich zu etablieren oder zu kämpfen und deswegen, sondern eher mit dem weiteren Unterstützung und so, wir müssen da irgendwie nicht stehen bleiben, sondern weitergehen, sogar einfach auch nochmal leider viele, viele neue Projekte habe, die ich jetzt weiter verfolge. Und wohin dann der Weg geht, das weiß ich nicht. Wenn es irgendwann mal, also es muss nicht durch mich ausgefüllt werden, aber ich glaube, dass wir schon, wenn ich jetzt wünschen könnte, ich bin immer so eine Tagträumerin, weil dann weiß man genau, was man sich wirklich wünscht, wenn man einmal sich keine Grenzen setzt, denke ich schon, dass wir irgendwann eine Professur für den Bereich der Dysphagie brauchen. Ja, kann von jedem ausgewählt werden, aber ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, diese Notwendigkeit zu unterstreichen. Jetzt lachst du.
Das hast du sehr schön bescheiden ausgedrückt. Cool. Also, wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich dich zur Professorin ernennen. Ramia, also ja, ich finde es ja schön, ich bin ja auch Neurologe, was heißt auch, ich bin Neurologe und das verbindet mich mit dir, einfach diese dieses Bewusstsein für Schluck- und Sprechstörungen und dieses Bewusstsein, dass da einfach noch ganz viel Luft nach oben ist, ganz viel geklärt und wissenschaftlich abgesichert werden muss. Insofern das kann ich total unterstreichen, was du gesagt hast. Du hast mir erzählt, dass du dir zu deiner Habil gewünscht hast, dass, also du wolltest kein klassisches Geschenk haben, wie das ja üblich ist von deinen Kollegen, und sondern du hast dir gewünscht, dass Geld gesammelt wird für Menschen aus dem Dorf, aus dem du kommst, in Sri Lanka. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Geld letztlich auch von dir und von deinem, oder wurde das Geld von dir und deinem Vater dann auch an Menschen verteilt, die da besonders, ja, das Geld brauchen, also besonders hilfsbedürftig waren. Kannst du das nochmal kurz so ein bisschen erzählen? Also ich finde, das ist auch eine total spannende und schöne Geschichte.
Ja, also ab gewissem Alter kann man sich ja meistens Dinge, die man sich wünscht, auch irgendwie kaufen. Und ich habe dann lange überlegt, was, also oder nicht lange überlegt, sondern es war mein Herzanliegen, ein Stück weit das irgendwie zurückzugeben, ja, was ich eigentlich hier für einen Segen eigentlich habe. Und das, ich weiß, dass es in Sri Lanka nicht so möglich ist. Und genau, deswegen habe ich mir das Geld gewünscht. Und man muss wirklich sagen, die Kollegen waren sehr, sehr großzügig, weil es war wirklich eine ordentliche Summe, über 1.700 Euro, die zusammengekommen sind. Also das, glaube ich, spricht auch so ein bisschen dafür, dass der, also ich glaube jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob die mir für 1.700 Euro ein Geschenk gemacht hätten, sondern es spricht ja ein bisschen dafür, dass sie wussten, dass es auch für einen guten Zweck ist. Und genau, mir war es wichtig, das so zu verteilen, dass ich weiß, wo es ankommt. Und ich fühle mich immer noch mit Sri Lanka sehr verbunden und auch, ich komme aus Batticolo, das ist Osten Sri Lankas, also die Tamil leben so im Norden und Osten und die Mehrheit, die hier so ist, sind eigentlich, leben im Norden und genau, und wir haben da praktisch geschaut, das ist jetzt auch nicht so viel Geld, 1.700 Euro, um da jetzt irgendwie sonst was zu erreichen, aber ich habe gedacht, es geht darum, dass man mit einer Sache irgendwie nachhaltig etwas ändern kann, sodass wir zum Beispiel einem Mann, der verkauft, also der sitzt im Rollstuhl und stellt, glaube ich, irgendwie so aus, so Bast, irgendwelche Taschen oder sowas da, ich weiß auch nicht mehr, das war so viel, was mein Vater mir gesagt hat, und der fährt mit diesem kaputten Rollstuhl halt rum, um das irgendwie zu verkaufen, und dann haben wir dem zum Beispiel einen neuen Rollstuhl einfach gekauft, und das sehr einfach, und das war für den, na, ich meine, Rollstuhl geschenkt zu bekommen, da denkt ja jeder von uns, das ist ja schlimm, überhaupt im Rollstuhl zu sitzen, aber der Mann hat sich einfach über einen neuen Rollstuhl gefreut oder in der Familie einfach, die einfach 2, 3 Ziegen zu schenken, die dann die Ziegenmilch dann wieder verkaufen können, ne? Also so auf dem Niveau oder einem Mädchen einfach ein Fahrrad zu kaufen, dass sie dann zur Schule fahren kann und jetzt nicht laufen muss. Und dann macht man ja schon vielleicht auch mit 50 Euro oder 100 Euro einen Unterschied in dem Leben eines Menschen. Und genau, das war praktisch, dass wenn ich die Bilder so geschickt bekomme und die kriege ich mal so Videos, in denen dann sagen, danke Frau Dr. Ramja für ihre Großzügigkeit oder sonst irgendwas. Die Tamir sind da sehr, auch für die ist es auch irgendwie schön zu merken, da die man vielleicht sein Land auch nicht vergessen und seine Wurzeln. Und ja, für mich geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich dann einfach sehe, wie die Leute sich über so viele Kleinigkeiten freuen. Und auch da schließt sich ja der Kreis. Und deswegen bin ich dann wieder, wenn ich mein Leben sehe, denke ich, ach, so große Hürden habe ich jetzt auch nicht gemeistert bei den Ressourcen, die dieses Land mir geboten hat.
Angenommen, man würde jetzt deine Geschichte hören und diesen Podcast hören und man hätte Lust, vielleicht auch etwas Geld zu spenden, in dem Wissen, dass du und dein Vater das weitergibt, persönlich dafür sorgt, dass das Geld auch ankommt bei Menschen, die das wirklich gebrauchen können. Wäre es möglich, dass Hörerinnen und Hörer spenden?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater ist noch kritischer wirklich als ich. Jetzt kam nämlich eine Freundin auf mich zu und hat gesagt, sie würde gerne monatlich einen gewissen Betrag spenden und damit vielleicht so eine Patenschaft für ein Kind übernehmen. Und mein Vater, der fliegt jetzt für mehrere Monate im April nach Sri Lanka und hat gesagt, er schaut dann nochmal vor Ort wirklich nach Kindern, die jetzt besonders bedürftig sind, um zu schauen, dass es wirklich, dass da ankommt, wo es hin muss. Oder war da jetzt, wollte da selber auch noch mal ein paar neue Dinge auftun, sich das alles anschauen. Sodass auf jeden Fall, wenn da jemand was spenden möchte, das geht überhaupt gar kein Institut, sondern wir schicken das Geld nach Sri Lanka. Da ist ein Lehrer, der Darshan heißt und praktisch in einem sehr ärmlichen Viertel unterrichtet. Und der dann auch nochmal guckt nach so verschiedenen Bedürftigkeiten. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie besonders gesagt, ich will nur Kinder oder nur Kranke oder nur Waisen, sondern wir schauen, wer braucht was, zum Beispiel auch eine Nähmaschine. Da war eine Frau, die hat einfach, wir haben eine neue Nähmaschine gekauft und damit konnte die halt das, was sie vorher mit der Hand genäht hat, jetzt mit der Nähmaschine nähen und damit mehr Sachen, die sie näht, verkaufen. Und darum geht es und deswegen wählen wir das auch ganz gezielt und bewusst aus, damit es nicht so ein bisschen nur verpufft. Und wenn da jemand möchte, kann er gerne mich kontaktieren und ich kann letztendlich nur um Vertrauen bitten und sagen, dass das Geld genau da ankommen wird, wohin es muss.
Finde ich super. Also wenn ihr jetzt zuhört und Lust habt, Geld zu spenden, dann könnt ihr euch gerne einfach an uns wenden, also an Klinisch Relevant. Am besten an die kontakt@klinisch-relevant.de E-Mail-Adresse. Meldet euch einfach und wir würden dann deinen Kontakt vermitteln, Ramia, damit das Geld dann zu dir und dann nach Sri Lanka kommt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ramia. Vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte von dir geteilt hast, die mir auch irgendwie Mut gemacht hat und mich inspiriert hat. Also ich hoffe, dass es auch für andere, vielleicht junge Kolleginnen und Kollegen so ist, dass deine Geschichte Mut gemacht hat und inspiriert hat. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst nochmal auf einem Kongress oder in irgendeiner anderen Situation wiedersehen.
Ja, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, dass du praktisch mit mir dieses Gespräch geführt hast. Also ich war ehrlicherweise sehr aufgeregt, weil es doch mal was ganz anderes ist, als über Dysphagien zu sprechen und genau ein Stück weit ja so ein bisschen auch sich zu öffnen und gegenüber Menschen, die man ja nicht kennt und nicht auf einer professionellen Ebene, aber es tat total gut und ich hoffe, dass es den einen oder anderen Mut gemacht hat und danke dir, dass du da so offen für warst.
Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute und wir sprechen uns dann, wenn du Professorin bist.
Ja, mal gucken.
Ramia, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.